BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo und willkommen bei Power BI or Die und heute mehr so als interne Folge, denn ich habe meinen Kollegen, den Michael Tenner, da. Endlich sehen wir uns auch im Podcast jetzt.
Hi.
Ja, wir kennen uns ja aus ganz vielen Formaten und Streams und das ist ja jetzt kein neues Kennenlernen, aber nichtsdestotrotz, stell dich mal vor, es gibt bestimmt vielleicht die paar Leute, die dich noch nicht kennen hier.
Und trotzdem, ist ja auch nicht mein erster Podcast bei BI or Die. Ich hatte ja schon mal einen mit Andreas.
Das stimmt.
Schon ein bisschen länger her. Mein Name ist Michael. Ich bin jetzt seit einem Vierteljahr bei Arthur und bin in der ganzen BI-Welt jetzt seit 6 Jahren unterwegs und vorher war ich in einer klassischen Unternehmensberatung und hatte auch schon sehr viele Kontakte mit irgendwelchen Themen rund um Daten. Also beschäftigt mich eigentlich, seit ich arbeite, habe ich immer mit Daten gearbeitet. Am Anfang viel mit MySQL-Datenbank und SQL-Abfragen und Excel. Dann ging es irgendwann 2015, also wirklich von Beginn an, ich kann sagen, ich bin Power BI-Kind der ersten Stunde, ging es in die Richtung Power BI, vorher schon mit Power Query angefangen. Und das war für mich so die erste Revolution, dass man auf einmal mit Power Query automatisierte Berechnungen machen konnte, alles schön automatisieren, alles schön vereinfachen. Weil vorher hat man ja tausende Excel-Formeln geschrieben, jeder kennt es, die furchtbar sind. Und dann kam halt einmal Power Query ins Spiel und das hat halt schon ziemlich viel verändert. Und Stück für Stück habe ich mich dann immer mehr in das Richtung Datenbanken gearbeitet. So lustigerweise auch bei meinen Arbeitgebern, mein erster Arbeitgeber im BI-Bereich, der hat sich mal so Datenvisualisierung als ganz, ganz großes Thema zum Anfang auf die Stirn geschrieben. Dann ging es so Richtung PM1 auch als zweites. Das ging dann schon mehr in die Richtung Datenplattform. Und das letzte war dann so die QNIS, wo es dann ganz stark in so einen Backend-Fokus mit reinging. Also wo man ganz stark viel von Datenstrukturen, Datenmanagement mitgekriegt hat. Naja, und jetzt Fokussierung auf Power BI und Fabric, was man ja meiner Meinung nach auch fast gar nicht mehr so richtig trennen kann. Und was, glaube ich, auch in der Zukunft noch enger verschmelzen wird, auch von denen, wo es genutzt sein wird.
Ja, das greifen wir auf jeden Fall nochmal auf. Das ist, finde ich, einen guten Punkt, denn gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ich kann mich auch erinnern an deinen Podcast mit Andreas. Da hast du ja auch noch, da warst du, glaube ich, sogar Multitool-Berater, weil du ja auch Tableau dann auch mit erwähnt hast und auch mit drüber gesprochen. So nach dem Motto, Tableau ist das Skalpell und Power BI ist das Schweizer Taschenmesser. Der Spruch kam damals von dir. Würdest du es jetzt noch, will jetzt kein Tableau-Bashing hier provozieren. Nee. Du kennst ja beides.
Also ich habe lange nicht mehr so intensiv mit Tableau gearbeitet, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es hat sich natürlich auch viel in den letzten Jahren bei Power BI getan, auch gerade im Visualisierungskontext. Wenn ich jetzt überlege, was Tableau natürlich immer sehr stark konnte, waren ihre Mappen, also ihre Maps, ihre Karten. Da war es ja berühmt für. Und jetzt hat man ja A, die Azure Maps, die auch besser geworden sind. B, hat man aber auch so eine Tools wie Icon Map oder ähnliches, die auch so diese grafische Stärke in Tools mitgebracht haben. Noch nicht so stark wie Tableau, glaube ich, weiß ich nicht ganz genau. Aber geht ja immer mehr in die Richtung. Oder auch so Tools wie DenApp, die halt ganz, ganz viele abgefahrene grafische Darstellungsformen ermöglichen. Ob die immer sinnvoll sind, sei dahingestellt. Aber das ist ja bei vielen Grafiken so, nur weil sie cool aussehen, ob sie dann sinnvoll sind, ist halt die Frage.
Ja, oder bei Karten, Visuals generell. Also tatsächlich, ein Kunde von mir hat das auch operativ, die brauchen es. Also es gibt Use Cases. Ich will gar nicht sagen, es gibt gar keine. Aber es ist gerade dort, finde ich, der Unterschied zwischen wie viel in Demos gezeigt wird, um zu überzeugen und wie viel davon dann wirklich genutzt wird, ist gerade bei Karten schon sehr groß, finde ich.
Nee, ich glaube, Karten springt halt auch relativ schnell in diese Thematik GIS-Systeme ab und da wird es halt dann so grenzwertig. Wo ist es eher ein GIS-System eine Anforderung und wo ist es wirklich noch eine BI-Anforderung? Wo will ich eigentlich mit einer Karte schon eine operative Anforderung haben? Und nicht dieses klassische, was wir machen, Reporting, Analyse, sondern wirklich operative Analyse und direkt aus dieser operativen Analyse Handlung. Also da ist dann auch nicht ganz klar, wo die Grenze ist zwischen naja, BI-System auf der einen Seite, aber dann auch irgendwo ein operatives System auf der anderen Seite. Also das ist, glaube ich, bei Karten relativ schnell der Case, dass man nicht genau weiß, naja, wie ist das jetzt vom Use Case genau zu beschreiben? Von daher, aber nochmal zurück zum Tableau versus Power BI. Es hat sich ja natürlich auch so ergeben, dass es immer mehr bei mir in die Richtung Power BI ging. Nichtsdestotrotz finde ich jetzt auch die neuen Entwicklungen, die es ja gibt, Richtung Fabric interessant. Ich kann mich ja ohne Probleme mit einem Tableau oder mit einem Klick auf so ein Fabric oder auf so ein Power BI Dataset sogar verbinden. Natürlich habe ich dann an der einen oder anderen Stelle so ein paar Einschränkungen. Gerade in Click war es ja früher immer so, dass Click ja eigentlich eine Schatten-DWH-Landschaft erzeugt hat, was natürlich immer so ein bisschen problematisch ist.
Und bei Power BI ja auch gewisserweise, ja, wenn du mit Dataflows versuchst, so ein DWH nachzubauen.
Ich glaube, was bei Power BI immer gefehlt hat oder was ja jetzt auch noch in den klassischen Dataflows fehlt, ist so diese Möglichkeit, dass man sagt, ich lade immer die aktuellen Daten komplett und der neue Dataflow lädt alle Daten nochmal heran. Also dieses typische Historisierungsthema, das hat man ja nur, ich glaube, du hast das mal über Umwege in Dataflows abgebildet. Ja,
also abgehängte Dataflows, die halt sich nicht aktualisieren. Es geht ja theoretisch und wer halt gar nichts hat als Zwischenschicht, könnte das auch nutzen, ja, mit einer Pro-Lizenz, toll. Habe ich quasi ein Pseudo-DWH, also dafür machen es ja die Leute, weil an sich die ganzen Cloud-Lakehouse-Anbieter und so weiter, ist ja alles auch nicht mehr teuer. An sich auch gar keine Kostenfrage, etwas auf diesem Niveau zu machen. Aber ich finde, bei Dataflows, die sind halt noch in Power BI, das fühlt sich dann auch noch näher an, dass die Leute das auch verstehen. Weil du wirst, also egal wie zugänglich das ist, du wirst so einen Fachbereich in seltensten Fällen fürs vor Snowflake setzen.
Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja, da sind wir ja bei dem, was wir zum Anfang gesagt haben, Richtung Power BI und Fabric, das ist ja wirklich direkt somit verheiratet. Also das ist ja auch von Microsoft so gedacht, dass der Fachbereich ja auch Self-Service Engineering, Self-Service Data, alles mit Data machen soll, alles mit Data machen kann. Und ich finde das schon ein spannendes Konzept.
Ja, und also für mich ist ja gar nicht so, die Einzelfeatures, die waren ja irgendwie schon auch oft da, aber die waren halt in deutlich weniger zugänglicheren Tools da. Also für Python müsste ich mir dann was installieren, irgendwelche Umgebungen, dann Gateway und boah, bis ich das machen muss, würde ich es irgendwie anders machen. Dann halt ohne. Oder eben Daten persistieren. Ja, theoretisch, ich könnte mir so ein Azure Data Lake aufsetzen, geht auch schnell, aber es sind halt alle so Bausteine, die wahrscheinlich genau das bisschen noch an Hürde zu groß sind, dass Key-User von Fachbereichen das nutzen.
Ich habe mal, das ist jetzt auch schon 3-4 Jahre her, bei Use Case gebaut in der Synapse. Und das war ein relativ einfacher Use Case. Ich habe eine Umfrage gehabt und die Umfrage hat sozusagen über Forms etwas weggeschrieben in eine Excel-Tabelle. Auf Excel-Tabellen konnte ich aber kein Direct Query machen, weil es funktioniert nicht. Also habe ich mit einer Power Automate-Funktion gesagt, wenn da eine neue Zeile in der Excel-Tabelle kommt, dann schreib mir die bitte, damals gab es die Funktion, schreib es direkt ins Dataset, gab es noch nicht, dann schreib mir die bitte in eine Synapse weg und die Synapse habe ich wiederum, also Serverless Synapse Pool in Azure, habe ich dann wiederum mit Power BI angebunden. Also sozusagen einmal das Ganze einmal durchchoreografiert, wobei dann auch gemerkt habe, relativ schnell, naja, das Schwierige ist an der Stelle manchmal gar nicht die einzelnen Sachen, sondern das Schwierige war, immer die richtigen Verbindungen und die richtigen Einstellungen zu finden, dass das alles miteinander redet. Und das finde ich jetzt an der Fabric-Sache so unglaublich charmant. Man muss sich eigentlich um viele Sachen keine Gedanken machen, weil viel ist vorgedacht, hat natürlich auch seine Risiken an der einen oder anderen Stelle, ist aber schon charmant, dass ich sagen kann, ich kann innerhalb von einer Stunde setze ich mir ein Lakehouse auf, innerhalb von einer Stunde kann ich meine Daten mir über eine Data Factory oder ein Data Flow oder auch über Notebook reinziehen und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn ich in einem Unternehmen unterschiedliche Experten in unterschiedlichen Rollen habe, dass sie unterschiedliche Dinge nehmen, um ihre Daten erstmal auf die Plattform zu kriegen. Also zum Beispiel für APIs würde man nicht auf die Idee kommen, Data Flows zu nehmen, das macht nicht wirklich Spaß. Für große Datenmengen würde man wahrscheinlich als erstes eine Pipeline nehmen und die kopieren. Und für klassische Fachanwender-Dinge, wie ich habe irgendwo eine Sonderdatenbank, die ich mir auswerten möchte, ja, dann ist halt auch Dataflow sehr, sehr charmant. Und vor allen Dingen kann ich bei Dataflow auf das Wissen zurückgreifen, was der ein oder andere schon im Power Query gesammelt hat, weil der Umstieg von Power Query auf Dataflow, wenn da nicht die Benutzeroberfläche in Power BI Desktop und in Excel etwas anders wäre, ist ja nahezu 1:1.
Ja, also das meine ich ja schon, dass du sagen wir mal Tools so und Überforderungen zu viel. Ja. Naja, es ist tatsächlich leider, oft bremst das dann die Leute beim Tun, weil man viel zu sehr überlegt, wie wir es tun, statt es einfach zu machen. Aber genau die Idee ist ja dahinter, Leute nutzen verschiedene Werkzeuge und sind aber auf derselben Plattform. Das halt finde ich für mich immer, so versuche ich es mal zu erklären, der Unterschied dazu, dass irgendwie weiterhin jeder macht sein eigenes Süppchen irgendwo. Hier ist es ja schon auf einer Plattform, die so einen gewissen Professionalisierungsgrad schon hat und auch noch mehr entwickeln wird, wenn wir da denken, so Git-Integration und so weiter, was alles ja noch relativ in Anfängen ist. Aber das wird ja auch immer professioneller. Die Leute müssen sich aber nicht drum kümmern, weil ein Standard oder irgendwelche Vorgaben, also die funktionieren halt auch gut, wenn sie in Tools sind und die Leute nicht belasten.
Ease of Use würde ich mal nennen. Also so eine Themen werden dann immer eingehalten, wenn sie einfach zu nutzen sind und sich natürlich anfühlen. Und das macht ja Microsoft auch mit ihren Flows, die sie da sozusagen zur Verfügung stellen, kann man sich auch anschauen, wie sieht denn so eine Medaillon-Architektur aus, was brauche ich denn? Und wenn ich draufklicke, sehe ich, oh, ich brauche hier ein Lakehouse, ah, ich brauche hier einen zweiten Layer, ich brauche dazwischen Dataflows, Notebooks oder Pipelines und kann das dann halt einmal wirklich mehr oder weniger am lebenden Beispiel nachbauen und am lebenden Beispiel auch erschaffen. Das ist schon ziemlich clever. Was ich noch ein bisschen schwierig finde, das ist für kleine und Mittelständler überhaupt nicht, also für kleine bis kleine Mittelständler nicht so ganz relevant, wird aber sehr schnell relevant, wenn du groß wirst. Das ist das ganze Thema Namensgebung, Organisationsthemen. Das ist ein bisschen wild noch in dem ganzen Power BI, also Fabric-Umfeld, weil man hat schnell sehr, sehr viele Workspaces, man hat schnell sehr viele Items in den Workspaces. Das kann relativ schnell relativ unübersichtlich werden, ist mein persönliches Empfinden. Also dieses organisationstechnische, an der Stelle bin ich da noch, wo ich sage, oh, da muss noch mehr kommen, damit man dann auch wirklich in so einem globalen Unternehmen schön schnell Dinge finden, verwalten kann, weil momentan ist das so, funktioniert super in den Workspaces, aber auch gewisse Konzepte sind ja nur in den Workspaces gedacht. Zum Beispiel, wir haben gerade über Medaillon-Architektur geredet. Bis vor kurzem war es ja noch so, dass jeder Medaillon eigentlich ein einzelner Workspace sein sollte. Dann kann ich aber die Flows nicht mehr nehmen, weil dann kann ich sie überhaupt nicht darstellen. Oder habe halt auch Probleme mit gewissen Deployment-Pipelines, wenn ich ein Workspace einem Layer, also einem Medaillon zuweise, dann kann ich auch diese klassischen Deployment-Pipelines, wie es sie ja gibt, kann ich ja dann auch gar nicht so einfach nutzen. Also da sind noch so ein paar Sachen, die in der Tiefe für mich noch nicht hundertprozentig gelöst sind, wo ich aber auch denke, ja, das ist halt einfach nur mit damit arbeiten und dann Schritt für Schritt sich dann dahin entwickeln. Also.
Ja, inzwischen erlebe ich auch, dass die Leute auch wirklich damit arbeiten. Es war ja bei Fabric so in der Preview noch ein eher schleppender Start, waren so eher Enthusiasten wie wir, die das schon viel gemacht haben. Dann kamen ja auch die Kunden, die auch schon ihre Use Cases haben. Inzwischen gibt es ja auch produktive, auch so in unserem Umfeld. Aber es wächst natürlich immer weiter. Und das tut ja überhaupt nicht weh, damit zu starten. Ich finde es ja eben sehr charmant, dass es ist ja jetzt nicht irgendwie, man bewirft Leute mit Features, sondern es ist aus meiner Sicht eben eine Entwicklung, die sich sehr am Bedarf orientiert. Weil ich hatte das oft davor, dieses Thema abgehängte Data Flows, irgendwo in SharePoint wird irgendwas zwischengespeichert, weil dieser Bedarf war einfach da, auch mehr Daten auch irgendwie zu managen als Self-Service. Mhm. Und das war halt nicht so einfach möglich bisher. Und durch Fabric bringt man das irgendwie dahin. Das ist auch die Fachbereiche, das Ganze.
Ja, es ist halt auch, glaube ich, ein schöner Zugangspunkt, würde ich es mal nennen, weil du halt relativ schnell die Möglichkeiten schaffst, mit verschiedenen Tools professionell Dinge anzugehen. Jetzt könnte wieder jemand sagen, naja, so ganz so professionell wie früher, wo ich alles in meinem Visual Studio Code gemacht habe, ist es jetzt aber nicht. Jetzt muss man sich aber fragen, ja, Visual Studio Code oder ähnliche Themen haben halt auch Leute ganz, ganz schnell abgeschreckt. Und das ist ja auch immer so, das ist auch immer so ein Thema, wo ich immer so ein bisschen dieses ganze CI/CD, das geht ja auch darin, dass du alles so als Code darstellen kannst, alles als Code auch vergleichen kannst. Finde ich toll, dass man es kann. Es muss aber so einfach wie möglich sein und es muss auch Möglichkeit geben, dass man das nicht machen muss. Hm, weil ja. Wenn ich das von vornherein sage, du musst das immer machen, dann nehme ich wieder diese einfache Zugänglichkeit und dann dränge ich Leute wieder aus dieser Bubble oder aus diesen eigentlich gewollten, nicht zentralisiert würde ich es jetzt gar nicht nennen, sondern diesen gewollten, strukturierten Datenarbeiten wieder raus, weil ich sage, naja, du darfst nur hier arbeiten, wenn du alles immer CI/CD machst, sobald du startest. Und dann bist du ganz schnell in der Richtung, dass er sagt, naja, ich konnte es ja bis jetzt auch immer in Excel machen, da habe ich mich dann gar nichts gehalten. Ja, mache ich es weiter in Excel. Und das ist halt die Gefahr, die ich sehe, wenn man auf der einen Seite so dieses Enterprise-Plattform schaffen möchte und auf der anderen Seite aber auch eine leichte Zugänglichkeit für den Fachbereich, für den Business-User, dass man da so in so ein Spannungsfeld gerät. Natürlich braucht es im Enterprise-Bereich, komme ich um das CI/CD-Thema überhaupt nicht ringsum.
Ach naja, das ist, man sieht, dass da noch einige doch noch drumherum kommen, aber egal, vertiefen wir das mal lieber nicht. Ich bin da ja ganz bei dir, bei dem, was du meinst. Also das muss halt einfach zu nutzen sein. Ich finde, Microsoft hat es auch immer ganz gut hingekriegt, die Leute so auf dem Niveau abzuholen, wo die sind und auch dieses quasi automatisch über den Service einchecken. Mhm. Das ist ja wirklich sehr niedrigschwellig. Da muss ich jetzt als Self-Service-User keinen Code sehen, wenn ich nicht möchte. Das finde ich eben genau richtig. Aber um da jetzt mal so ganzheitlich wieder zu gucken, jetzt haben wir ganz viel über Architektur, über auch so ein bisschen über Backend und hast ja gesagt, okay, eigentlich machst du ein bisschen alles mit Frontend begonnen. Gibt es denn Themen im Datenbereich, die du jetzt nicht machst oder machst du eigentlich alles, solange es mit Daten zu tun hat?
Ja, wenn ich ehrlich bin, hat sich es dahin entwickelt, ja. Also, okay. mir macht natürlich schon das Auswerten und Darstellen von ausgewählten Sachen macht mir immer noch am meisten Spaß. Also, wenn man wirklich das sieht, was Impact macht. Und dafür braucht man halt ganz oft auch diese Grundlagenarbeit. Und oft ist es ja so, dass man kann sich den tollsten Daten-Use-Case vorstellen und wenn man den aber nicht zeigen kann, also wenn man nicht erstmal mit was Optischem dann rumkommt um die Ecke, dann ist auch erstmal bei vielen Entscheidern die Akzeptanz geringer gefühlt. Aber sobald man was zeigen kann, und das muss nicht mal das Tollste sein, es geht nur darum, dass die erstmal diesen kompletten Durchstich sehen von wir haben unser Source-System angebunden, wir haben unsere Datenmodellierung gemacht, wir haben die Anreicherung gemacht und man kann das erste Mal sehen, oh, so können unsere Daten aussehen, so kann es aussehen. Dann ist meistens auch da, dass dann so auch Diskussionskultur entsteht, ja, warte mal, das brauchen wir doch anders, das haben wir doch so. Also das ist immer so meine Erfahrung, dass wenn man nur an trockenen Daten-Use-Cases diskutiert, ohne dass man es irgendwie in irgendeiner Art plastisch darstellen macht, also visualisiert, dann gehen die Diskussionen auch meistens so in eher driften ab in so eine sehr theoretische, sehr praxisferne Richtung. Und da bin ich immer der Meinung, so relativ schnell dann auch mal was zeigen, relativ schnell auch mal schauen, wie kann es denn aussehen, damit dann auch eine Diskussion an einem praktischen Beispiel stattfinden kann, weil dann kann man sagen, Moment mal, ich muss das doch noch nach Tagen anschauen. Dann weißt du, okay, ich brauche in meiner Dimension noch mindestens die Tage. Ist jetzt ein klassisches dummes Beispiel, weil die Tage hat man meistens drin, aber gibt ja die Situation, dass man sagt, naja, ich möchte es auf Wochen auswerten, dann macht es meistens Sinn, okay, ich kann Tage zu Wochen zusammenfassen, andere Sachen muss ich auf Tagen auswerten, dann kann ich es direkt auf Tagen auswerten.
Also, würdest du dann Prototyping dann auch eher im Tool machen? Oder bist du dann noch eher, das ist noch theoretisch?
Kommt drauf an. Also ich kenne Leute, die sagen immer mit Stift und Zettel und Prototyping darauf, wenn ich Daten schon da habe, wenn ich so ein gewisses Rahmenwerk an Daten schon habe, dann sehe ich es auch nicht als unrelevant an, das schon mal mit dem Tool parallel so ein bisschen zu machen, um auch den Leuten so ein paar Ideen zu vermitteln, was können denn moderne BI-Tools? Also gerade so das Thema, was vielen Leuten schwerfällt, sind Drill-Screws zu verstehen. Das hört sich so ein bisschen komisch an, aber gefühlt dieses, ich kann von einer Seite auf die nächste Seite abspringen und nehme meine Filter mit, das ist gefühlt was ganz viele Leute noch nicht so in sich verinnerlicht haben, weil gefühlt ist, wenn man jemanden fragt, wie deine Seite aussehen soll, dann kommt erstmal alles auf eine Seite. Also das ist einfach so ein Prozess, den die meisten irgendwie verinnerlicht haben. Ich möchte die meisten Informationen auf einer Seite, und die viele denken auch gar nicht in diesen interaktiven Elementen, sondern die denken in, ich habe eine Seite, die ich sehe, und dann kann ich daneben auf irgendwelche Filter klicken und das passt diese Seite so an. Und die Gefahr, die ich manchmal sehe bei einem reinen Paper-Prototyping, ist, dass diese neuen Funktionen gar nicht mitgedacht werden und dass man erst, wenn man die neuen Funktionen dann auch so mal ein bisschen an den eigenen Daten zeigt, dass auch erst dann so gewisse Funktionalitäten verstanden werden und, oh ja, das macht ja Sinn, auf eine nächste Seite für nur die Tabelle abzuspringen. Klar, sollte man es dann auch nicht übertreiben, also nicht mit Bookmarks anfangen im Prototyping und sagen, ja, ich kann hier alles umstellen.
Also aufploppende Filter und sowas. Ja, aber das finde ich auch ganz spannend, dass du es ansprichst, weil der Standard an sich oder eben dieser Gedanke, interaktiv zu denken, das ist ja auch nicht neu. Also selbst wer bei YouTube das sieht, der sieht auch da das Buch vom Andreas Wiener da hinten. Das ist ja auch schon 15 Jahre alt. Und ich habe jetzt auch in diesem Jahr ja auch einen Artikel geschrieben über das Thema einfach visuelle Standards und warum da noch nicht alles, noch nicht so verbreitet sind, wie wir es uns vielleicht in unserer Bubble gerne wünschen. Und es ist schon spannend, für wie viele das immer noch neu ist.
Ich würde halt auch weggehen von dem Begriff visuelle Standards.
Okay, wie würdest du es denn?
Ich würde eher zu Good und Best Practices gehen, weil eine wirkliche Standardisierung von visuellen Sachen ist an der einen oder anderen Stelle, also wenn sie durch ein Tool unterstützt wird, wenn das Tool mir direkt den Standard vorlebt und ich nicht mehr großartig drüber denken muss, dann funktioniert es. Sonst bedeutet ein Standard halt auch immer, ich muss sehr viel lernen, um den Standard zu verstehen und den Standard nutzen zu können.
Und also gut, da sprichst du jetzt IBCS an, wobei es ist so in einer gewissen Basisvariante ist das ja gar nicht so komplex, aber wenn man das wirklich als reine Lehre sieht, irgendwie 97 Prinzipien, die dann erstmal gelehrt und zertifiziert werden müssen. Und vieles ist ja auch schon sehr alt und eigentlich auch gar nicht so sehr an interaktive Elemente angepasst. Also was wir ja auch durchaus als BIODI teilweise anders sehen in Bezug auf IBCS. Also ja, also verstehe schon, also das willst du in die Richtung eher. Dass quasi alles, was Aufwand macht, ohne sofort Nutzen zu stiften, ist halt immer ein Problem.
Naja, die Frage, also wenn man sich mal guckt, diese IBCS-Idee kommt ja stark aus dieser Sache, naja, es gibt Standardisierung bei Kartendarstellung. Also klassischerweise, ich kann ganz viele Karten lesen, weil ich einmal verstanden habe, wie Karten dargestellt sind. Oder ich glaube, das Beispiel, was ganz, ganz oft noch kommt, ist das Notenbeispiel. Ja. So, jetzt muss man sich aber fragen, wie viele Menschen sind heute noch in der Lage, Noten zu lesen? Wirklich zu lesen? Also ich würde von mir behaupten, ich kann es nicht. Ich habe es auch nie wirklich gekonnt, weil es für mich einfach keine Praxisrelevanz hatte. Aber das, was aus Noten rauskommt, die Musik, ja, hört man sich gerne an. Ist auch okay. Und ich glaube, mit Visualisierung ist es ähnlich. Wenn es nicht dein Hauptfokus ist, dann denkst du dir, wieso sollte ich so viele Regeln lernen, wenn die anderen Leute die Regeln auch nicht können oder nur in bestimmten Grundzügen können. Also dann ist halt die Frage, wenn die Regel automatisch angewendet wird, wie es zum Beispiel in Power BI Tools können, also Power BI nativ noch ein bisschen schwieriger, aber die Tools machen es ja relativ gut, wo auch die SAC besser ist, weil die SAC klassisch aus dem deutschen Markt kommt und bei uns das ganze Thema Standardisierung, IBCS sehr stark vertreten ist. Ja, da muss ich mich fragen, ich muss es halt so einfach machen, dass es einfach angewertet wird, weil dann, wenn die Leute diese Darstellung immer automatisch erzeugen und automatisch verstehen müssen, weil viele Darstellungen so da sind, dann etabliert sich ja ein Standard mehr oder weniger auch von selbst.
Ja, also es gibt einige so Multiplikatoren, die es zu überzeugen gilt. Und ich finde ja so bei Standards, also wovon aus meiner Sicht IBCR sehr profitiert, ist immer noch, es gibt halt wenig anderes oder wenig, was die Leute so breit kennen. Er sagt, Visual Business Analytics Modell von Wiener et al., was wir nutzen, ist ja im Grunde auch ein separater Standard. Das ist ja keine Mutation von IBCS, sondern ich würde es schon als separat sehen. Aber ist es dennoch, ja, wie gesagt, bekanntes IBCS am ehesten, hat natürlich auch einen coolen Namen. Und dann ist es quasi, wenn die Entscheidung getroffen wird, wir nutzen da irgendeinen Standard. Das klingt halt erstmal irgendwie gut und ist für irgendwelche Genehmigungsprozesse sehr willkommen. Ja, ja, da gibt es was Etabliertes, machen wir so. Was es dann bedeutet am Ende, ist denen, die das entscheiden, vielleicht gar nicht immer so klar.
Ja, wobei, wenn man sich jetzt mal dieses IBCS, heißt ja International Business Communication Standards. Und eigentlich ist ja der Name schon misleading. Wieso ist der Name? Sie sagen zwar auf ihrer Seite dann, wir sind für visuelle Kommunikation, aber eigentlich sagen sie in dem Namen, wir sind internationale Business Kommunikation. Also eigentlich wird viel mehr gesagt, als es eigentlich ist, weil Kommunikation ist ja viel mehr als nur das Visuelle. Kommunikation ist ja auch, wie präsentiere ich was? Wie rede ich über eine Thematik? Wie schicke ich eine Thematik weiter? Oder wie gehe ich mit Informationsstrukturen um? Und ich glaube, das ist halt, wenn man klassisch, wie es angefangen hat, also mit den schlechten PowerPoint-Präsentationen, die tatsächlich früher ganz, ganz schlecht waren, so mit 3D und unglaublich viel Deko-Elementen, da ist das erstmal eine schöne Sache gewesen, dass man eine Idee hatte, wie vereinfache ich das Ganze? Und jetzt, was ja immer mehr hinzukommt, ist ja, dass wir ja nicht mehr nur eine reine Reporting-Idee haben, sondern dass wir ja auch dieses Thema in Richtung Actionable Insights haben wollen. Ich habe letzte Woche einen Termin gehabt, da ging es dann relativ viel drum, dass jemand gesagt hat, naja, ich möchte relativ schnell an meiner Zahl erkennen, wie kann ich on the fly in meinen Unternehmensprozess eingreifen. Und ich glaube, das war ja gar nicht so die ersten Ideen, die dahinter standen, sondern die ersten Ideen waren tatsächlich, wie mache ich erstmal grundsätzlich mein Reporting, meine Business-Kommunikation besser. Und mittlerweile geht es ja auch viel mehr in, ich habe Near-Real-Time-Daten, ich habe Real-Time-Daten, ich kann Dinge direkt sehen, ich gehe in die Richtung, wie Microsoft hier mit dem Activator, dass ich Alerting habe. Und die Frage ist, ob sich klassische Grafiken, wie man sie früher hatte, ob die überhaupt noch so genauso gebraucht werden oder ob man sagt, okay, ich muss die halt ein bisschen anpassen, damit sie auch den neuen Anforderungen entsprechen.
Und ja, das ist halt auch spannend. Also das Diskussion gibt es auch schon länger, die gab es auch als zumindest vor Jahren, als ich Dozent war, war das immer so nach dem Motto, ist es noch descriptive oder dann irgendwann predictive, prescriptive, also quasi entscheidungsvorgebend. Also wie viel davon nehme ich vorweg? Weil es ist ja auch ein bisschen Thema Objektivität, Zahlen darstellen. Da sind wir dann wieder bei Standards. Da wissen wir auch, ja, in Balken sehe ich halt bestimmte Sachen schneller als in einer Tabelle. Verständlich, ist auch schon lange so präsent. Wenn wir aber quasi den nächsten Schritt gehen und sagen, wir wollen konkrete Handlungsempfehlungen, dann stellt sich zum Beispiel auch ganz schnell die Frage aus meiner Sicht, wie biased darf zum Beispiel so eine Anwendung sein? Weil dann bist du ja automatisch so bei so einer Story irgendwie und Data Storytelling ist ja auch ein großes Feld für sich, was aber jetzt im Gegensatz zur neutralen Präsentation ja eben vorgedachte Wege sind, bis hin zu so vorgedachten Entscheidungen. Wie viel dürfen wir da den Leuten wegnehmen und wie viel nicht? Also gibt ja auch Gründe, das wegzunehmen, vielleicht auch wegzuautomatisieren. Und wie du sagst, kann auch sein, dass wir vielleicht über visuelle Themen heute reden, die vielleicht gar nicht relevant sind in ein paar Jahren.
Ja, vielleicht macht es die KI. Also momentan ist sie noch nicht so gut, also finde ich jedenfalls an der Stelle. Aber klar, also ich kann mir vorstellen, dass dann gewisse Standard-Visuals relativ schnell von der KI automatisch aufgebaut werden können.
Ja, und das ist ja heute schon, habe ich zum Beispiel letzte Woche mit ChatGPT, habe ich ja auch eben Texte analysiert und dann Diagramme daraus erstellt. Also vieles geht ja tatsächlich. Das ist aber klar, wenn wir denken, ist denn überhaupt diese Darstellung notwendig, wenn da sowieso immer das Gleiche anhand dessen entschieden wird? Finde ich auch spannend, dass Kunden das im Workshop schon auch aktiv selber einfordern bei dir. Also schon eben auch Stärke der Kunden ist auch sehr gut.
Naja, die Frage ist halt, wo möchte ich mit Daten hin? Möchte ich mir Daten nur anschauen, um zu sehen, wie war es in der Vergangenheit? Oder möchte ich mit Daten tatsächlich sagen, okay, ich schaue mir die Daten an, damit ich weiß, wie muss ich mich entscheiden oder was sollte ich ändern, damit es in der Zukunft besser wird? Also das ist ja die Grundidee dahinter von so Data-Driven. Also was kann ich mit den Daten auch machen, damit mein Geschäft besser läuft? Und am Ende kommt es ja ganz oft auf dieselben Fragen an, wie kann ich entweder Kosten reduzieren oder wie kann ich Umsatz steigern und so. Also das sind ja immer so die Grundfragen, die hinter ganz, ganz vielen Themen stecken, also Optimierung irgendwo. Und ich glaube tatsächlich, dass, jetzt mal nochmal zurück auf diese Standards zu kommen, ich glaube ganz, ganz primär kamen die Standards aus dieser Controlling-Welt, aus der Finanzwelt. Und mittlerweile kommen ja immer mehr unterschiedliche Anwendungen auf uns als Datenexperten zu. Also ich habe in den letzten Jahren ganz, ganz viel im Thema Produktion gemacht und die haben auf einmal ganz andere Ideen von Visualisierung, weil für sie sind auf einmal so eine klassische Produktion, ist so, ich möchte eine Normalverteilung sehen, ich möchte einen Boxplot sehen und auf einmal kommen ganz andere Arten der Visualisierung. Auf einmal spielt das Thema Vorjahresvergleich gar keine Rolle mehr, weil die Produktion im Vorjahr kann ich nicht mit der Produktion heute vergleichen. Also kommen ganz andere Ideen oder ganz andere Dinge, die man auch in Darstellungsform mit einleben lassen muss. Und trotzdem ist es noch irgendwo eine Business-Kommunikation, die aber nicht, also ja, die könnte man sicherlich auch rein in dem Standard darstellen, wo man sich aber überlegen muss, naja, gibt es denn nicht eigentlich Visuals, die sich in dem Zusammenhang schon mehr etabliert haben? Also zum Beispiel, wir hatten ja auch mal die Diskussion über den Bullet Chart. Da kann man sich ja auch sehr, sehr intensiv drüber unterhalten, ob der Bullet Chart jetzt verschiedene Bereiche haben sollte, gelb, grün, rot, oder ob der Bullet Chart nur die Abweichung zu irgendeinem Plan, also zu irgendeinem Sollwert darstellen soll. Es kommt halt auch vom Prozess dann her an. Ob man sagt, okay, Plus und Minus von 10% ist okay, alles andere ist dann rot. Also hängt ja auch ein bisschen drauf an, wie so Prozesse dann mit diesen Zahlen und Daten gesteuert werden.
Ja, also es ist ja auch, wie du vorhin ja sagtest, so ein Standard etabliert sich durch Leben. Und wenn vorher die operativen Bereiche, jetzt nehmen wir mal Produktion, da gab es eben operative Systeme mit vorgebauten Auswertungen, kein Einfluss von außen möglich. So haben sich die Leute dann daran gewöhnt, dass da irgendein Strich eben durch ein rot-gelb-grünes Feld geht und irgendwie wächst und verschiedene Schwellwerte da sind, dass eben gar nicht so normales ja, Über- und Unterschreiten ist, sondern eben verschiedene Bereiche gibt.
Na gut, das stimmt.
Ein bisschen anders.
Stimmt ja aber auch oft, wenn du so Grenzbereiche hast, also halt so wie so ein Band hast und alles, was im Band ist, ist okay und alles, was drüber ist, ist schlecht und alles, was drunter ist, ist schlecht.
Es gibt also natürlich. Gewisserweise, oft war ich ja doch erstaunt, wie viel dann trotzdem in normalen Standards damit abzubilden geht, wo es einfach eher so optische Gewohnheit war und eigentlich gar nicht notwendig.
Ja.
Aber natürlich, je mehr die Prozesse dazukommen, desto vielseitiger wird es auch. Und ich glaube auch, es ist halt viel schwieriger, so eine echte Welt in den Standard zu pressen, statt irgendwie nur ein Notensystem oder irgendwelche elektrischen Schaltungen.
Deswegen, ja, es ist halt ein Teilaspekt halt irgendwo gefühlt. Also wenn ich sage, ich würde nur den Teilaspekt der finanziellen Kommunikation, hört sich jetzt auch komisch an, oder des Controllings nehmen, dann kann ich natürlich damit fast alles abbilden. Wenn ich jetzt aber andere Sachen hinzunehme, wird es halt an der einen oder anderen Stelle in meinen Augen deutlich schwieriger. Und es gab auch so eine schöne Diskussion, wo jemand so eine Bowtie-Grafik genutzt hat, so ein Stream-Diagramm versus einem Wasserfall. Und ich glaube, was man halt auch nicht vernachlässigen darf, wenn ich von Anfang an Leute mit immer den gleichen Grafiken erschlage, dann habe ich auch das Problem, so einen gewissen Ermüdungseffekt reinzukriegen. Also wenn ich immer die gleichen Grafiken nehme, dann kriege ich zwar die Informationen schnell vermittelt, aber wenn die Menschen dann immer wieder dasselbe sehen, dann ist das so ein bisschen wie beim Fernsehen. Wenn ich immer dasselbe Programm sehe, gucke ich irgendwann nicht mehr genau hin.
Ja gut, hoffentlich sind die Zahlen dann noch spannend genug, dass...
Ja, ich glaube auch mit Zahlen. Also ich glaube, man will zwar die Zahlen dann auch sehen, aber ich glaube, wenn man immer nur dasselbe sieht, immer nur die Abweichungscharts, immer nur Balken, immer nur Liniendiagramme, dann ermüdet das auch so ein bisschen geistig, weil man halt auch nicht mehr gefordert wird, irgendwas neu zu verstehen. Ich würde nicht so weit gehen, dass man jetzt immer sowas machen sollte. Ich meine nur, dass man damit halt auch bewusst spielen sollte und an gewissen Stellen mal Dinge brechen sollte, um auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf gewisse Sachen zu lenken. Das ist
gut, so wie bei PowerPoint mit Piktogrammen und 3D. Nein, das war jetzt schon sehr, sehr polemisch, aber es ist natürlich immer so ein schmaler Grat.
Natürlich.
Also wo mache ich das, weil es ist ja dann wieder so Form vor Inhalt und was eigentlich ja nicht so gewollt ist, aber
an anderer Stelle. Ja, aber die Frage ist, wenn ich jetzt immer mich komplett nur alles in derselben Farbe, in denselben, dann habe ich ja schon irgendwo, dann blättert jemand durch, sieht auch seine roten Zahlen, aber... Wenn ich jetzt auf einmal alles standardisiert habe und auf einmal vom Standard abweiche, dann frage ich mich halt als Nutzer sehr, sehr schnell, wieso weichst du gerade vom Standard ab?
Ja, okay.
Also Das, ich meine damit nicht, dass man sich jedes Mal neue Gedanken machen soll, da wäre ich auch zu faul für. Aber wenn ich dann wirklich eine Key-Message habe, dann kann ich halt auch mal für diese Key-Message überlegen, breche ich für so eine Key-Message den Standard. Das ist vor allen Dingen in so einer, ich würde sagen, vor allen Dingen in so einer Story, also in so einer Storyline gut. Wenn ich jetzt ein klassisches Reporting habe, würde ich es jetzt auch nicht machen. Gleichwohl man halt aufpassen muss, dass man genau diesen Ermüdungseffekt, genau diesen Abnutzungseffekt von Visualisierung und von Darstellungsformen nicht irgendwie über, also dass man den nicht reinkriegt, weil ich merke es ja selber, dass wenn ich mir meine Reports von irgendwann immer mal wieder anschaue, ich denke, ja, kennst du, weil du hast halt sehr schnell dieses Gefühl, sieht halt so aus wie die anderen auch.
Ja.
Das ist.
Okay. Ja, also jetzt haben wir trotzdem, war ein sehr, sehr unterhaltsames Gespräch und wir haben auch viele Sachen eigentlich gar nicht geschafft. Weil externe Tools hätte ich auch gerne gesprochen, da machst du viel und auch allgemein zu dem, wie du so Schulungen und Workshops angehst. Aber wir können da ja auch nochmal was dazu machen. Aus dieser Session für mich nehme ich damit irgendwie Datenmanagement, Front, Backend, das wächst irgendwie immer mehr zusammen. Und das ist auch irgendwie natürlich, weil es geht am Ende nur darum, mit Daten irgendwas zu machen. Fachbereiche haben es schon immer gemacht. Es sollten nicht die Werkzeuge im Vordergrund stehen. Das ist so für mich eine Message. Und das andere ist, alles im Bereich so Standardisierung, Visualisierung. Es muss vor allem irgendwie zugänglich sein. Und wenn es gut ist, wenn es gut gemacht ist, dann kommt es auch an. Und wenn nicht, dann braucht es da nicht irgendwie noch die 10. Gebrauchsanweisung. Die Leute werden das eh nicht nutzen. Um das jetzt mal so hart zu sagen. Und so für mich so die Key Takeaways. Aber eine Sache muss ich jetzt noch ansprechen, bevor wir aufhören. Und zwar, ich habe ja gesehen, du hast auch mal graue Hintergründe benutzt.
Ich wusste es.
Kauf dir doch einen schlechten Bildschirm einfach.
Nein, das ist bewusst. Bewusst graue Hintergründe. Das ist aber auch so, wenn man sich mal von die ersten Videos von Herrn Professor Dr. Hiechert anschaut, dann wird ja Hintergrund als erstes weggelöscht. Geht ja als erstes Richtung weiß. Das macht auch viel Sinn, wenn ich eine große Visualisierung auf einem Bildschirm habe oder auf einer PowerPoint, dann muss ich sagen, jo, dann kann man auf den Hintergrund komplett verzichten. Sobald ich aber in die Situation komme, dass ich ein interaktives Reporting, Dashboarding habe, sind ja die einzelnen Visualisierungen auch einzelne Steuerelemente. Und ich habe es eigentlich auf keinem Handy oder auf keinem Tool gesehen, wo ich Steuerelemente habe, dass die voneinander nicht abgetrennt sind. Also ich habe ja letztendlich irgendwo eine gleiche Strukturierung, entweder über den grauen Hintergrund oder ich nehme mittlerweile auch leicht grauen, also eigentlich dreckiges Weiß. Also ich habe einen neuen Bildschirm, also dreckiges Weiß würde ich es mittlerweile nennen, um die Visualisierungen leicht abzuheben vom Hintergrund. Und das kann so dezent sein, das muss gar nicht auffallen. Es geht einfach nur darum, dass wir unser Auge so gewisse Punkte hat, wo es sich strukturiert dran festhalten kann. Weil sonst habe ich halt, ich gucke auf so eine weiße Bildschirm und fliege erstmal über den ganzen Bildschirm. Jetzt könnte man sagen, naja, du kannst ja auch Rahmen benutzen. Wäre ja so eine Gegenmethode. Ja. Dann habe ich aber schnell das Problem, dass ich ganz, ganz viele Rahmen einfüge, die schwarz sind und die erzeugen dann relativ schnell Clutter. Man kann es probieren mit ganz, ganz dünnen, grauen Rahmen. Das kann manchmal gut aussehen, ist aber von der Handhabung deutlich schwieriger, als wenn ich einfach nur einen ganz, ganz leichten Grau ins Hintergrund setze, entweder von der Visual oder von meiner Visualisierung, eins von beiden, weil das ist ziemlich einfach auch zu warten, weil da sind wir wieder beim Ease of Use. Wenn etwas nicht einfach zu nutzen ist, dann wird es halt auch oft nicht wirklich gut umgesetzt. Deswegen bin ich halt da auch der Freund von leicht grauen Hintergründen, weil die halt relativ einfach zu nutzen sind, die kann ich einfach einstellen und kann halt sagen, alle anderen Visuals sind automatisch weiß und automatisch kriege ich auch den Effekt, dass die Leute aufs Alignment achten. Wieso? Weil natürlich, man sieht relativ schnell, oh, da ist es nicht pixelgenau, da ist es nicht pixelgenau. Und dann ziehen die Leute schon relativ schnell die Sachen eigentlich ordentlich hin. Also ist auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Man kann auch mit Schatten arbeiten, das ist aber, hat aber ein paar andere Probleme und manche sagen, Schatten sind so ein bisschen 90-Jahre-Style. Gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich nutze graue Hintergründe eigentlich nur, um eine gewisse Strukturierung in ein Dashboard reinzukriegen, weil wir müssen wegkommen, ein Dashboard wie eine PowerPoint-Präsentation zu betrachten, sondern vielmehr letztendlich wie ein Werkzeug, wie eine Benutzeroberfläche. Und ich gucke jetzt gerade auf unsere Benutzeroberfläche von StreamYard. Auch die hat ja leichte Abstufungen, leichte Segmente. Und ähnlich ist es ja mit dem Dashboard auch, dass unsere einzelnen Visuals einzelne Segmente sind und wir über den Hintergrund, über Form und Farbgebung Dinge auch strukturieren.
Okay, das ist doch mal ein super Schlusswort. Und an dieser Stelle danke dir. Hat mal wieder Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ist bestimmt nicht das letzte Mal. Ich werde mir das nochmal angucken. Wir werden sicherlich auch mal einen Livestream zu grauen Hintergründen und generell mal visuellen Standards machen. Haben wir ja schon mal so ein bisschen leicht, aber geht ja immer mehr. Und deswegen danke dir und alles, was du noch loswerden möchtest, gerne jetzt.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.